Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute Morgen, den lieben Malte Bornholt zu Gast zu haben und Hosson Lee. Schön, dass du das zweite Mal da bist und Malte, du das erste Mal. Freut
Vielen
mich.
Dank. Da sein dürfen. Vielen Dank.
Stellt ihr euch bitte nochmal beide vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Weil einige werden euch kennen, einige noch nicht.
Sehr gerne. Ich fange einfach mal an. Mein Name ist Malte Bornholt und ich bin einer der zwei Geschäftsführer der Bornholt GmbH. Wir haben uns spezialisiert auf die Entwicklung von digitalen Gesundheitsanwendungen, darunter Präventivangeboten, Lifestyle-Apps, die wir entwickeln. Es gibt dann aber auch digitale Medizinprodukte, die wir umsetzen. Und so das Highlight sind die Digas, die wir entwickeln. Das machen wir jetzt inzwischen seit knapp 3,5 Jahren, dass wir uns spezialisiert haben auf diese Anwendung von digitalen Gesundheitsanwendungen.
Mhm. Mein Name ist Hosson Lee, ich bin der offensichtlich Geschäftspartner von Malte und mache gefühlt das gleiche wie er.
Okay, kurz und knapp. Ja, du warst ja auch schon, wie lange ist das her? 1,5 Jahre, ne? Oder 2 Jahre warst du schon einmal her. Das waren so noch die ganzen Anfänge. Da haben wir uns über DIGA unterhalten. Seitdem ist viel passiert. Ihr habt sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und da lasst uns auch heute drüber sprechen. Aber nicht nur ihr, sondern ich natürlich aus der Praxis. Einerseits aus der eigenen Entwicklung von Anwendungen, aber auch aus der Verschreibung und in der Kommunikation mit Patienten über digitale Anwendung habe ich natürlich auch Erfahrungen gesammelt. Und da wollen wir heute mal ein bisschen in die Tiefe gehen, um den hier Zuhörern und Zuschauern ja hoffentlich sehr viel spannende Insight zu geben und vielleicht ein paar neue Gedankenanstöße. Weil ich, und das ist etwas, das ist gleich die Frage, wo ich gerne mit starten würde, frage mich in letzter Zeit, wo geht die Reise weiterhin? Weil meine Patienten kommen teilweise zu mir, die tracken ihr Essen mit AIs, also mit KI-Modellen, und bekommen tolle Dialoge in als Coaches oder sozusagen als Companions, die begleitet werden. Sie fühlen sich wohl, sie kriegen Antworten in jeder Richtung. Und mir haben schon manche gesagt, warum soll ich jetzt eine DIGA machen? Die ist so standardisiert, die ist so starr, die geht gar nicht so richtig auf mich ein. Das ist eher wie so eine Art Lehrbuch oder so. Und das ist irgendwie, macht auch jetzt nicht so viel Spaß. Ja. Und da bei der KI ist es viel netter. So. Und dann sage ich, ja, ich kann sie verstehen, es fühlt sich alles total toll an, aber die KI weiß nichts von ihrer Erkrankung, sie haben kein Therapieziel, da gibt es keine Studien dahinter. Der Datenschutz, da müssen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Ich erkläre das dem Patienten und ich habe euch schon eben im Vorgespräch gesagt, ich weiß nicht, wie viele ärztliche Kollegen dieses Gespräch wirklich führen. Manchen Patienten interessiert es, viele aber nicht. So, was sagt ihr dazu? Wohin geht die Reise mit der DIGA in der Welt, wo die KI immer mehr wird statt weniger?
Ich glaube, KI und DIGAs, die widersprechen sich nicht. Wir haben so ein bisschen das Problem, die Herausforderung, dass natürlich die KI-Weiterentwicklung da draußen irgendwie viel, viel schneller gerade geht, als DIGAs sich weiterentwickeln. Mhm. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass KI-Funktionalitäten immer mehr in DIGAs reinkommen werden. Aber halt wegen den ganzen regulatorischen Anforderungen, wegen den Studien, wegen den Rahmenbedingungen, den Datenschutz und so, dauert es tatsächlich ein bisschen länger. Da müssen wir natürlich schauen, dass es irgendwie schneller geht, aber grundsätzlich das, was jetzt gerade in KI-Funktionalitäten da draußen schon existiert, nicht in DIGAs, das wird ganz sicher auch in DIGAs reinkommen, es wird ganz sicher irgendwie da auch mit reingehen, aber dann halt immer im Kontext Datenschutz, Sicherheit, was IT angeht und grundsätzlich halt logischerweise auch viel, viel belastbarer und viel, viel mehr getestet und geprüft tatsächlich, ob es auch wirklich wirksam ist.
Ja gut, Hosson, aber wann? In 2, 3 Jahren. Also die Patienten, also naja, also ich kann das total verstehen, ja, und finde das auch richtig und wichtig, dass das so läuft. Aber glaubt ihr, dass die Patienten da so lange mit warten? Und ich weiß es nicht. Also
fairerweise, das Wann ist natürlich nicht nur abhängig von den DIGA-Herstellern. Ich glaube, wenn es nach denen geht, könnten wir wahnsinnig schnell diese Technologie auch an den Start bringen, ganz, ganz schnell in die DIGAs mit reinbringen. Wir haben jetzt hier wirklich hier auch die regulatorischen, gesetzlichen Herausforderungen. Wir müssen alles prüfen. Es muss alles validiert sein. Es muss sicher sein. Und das Ganze ist halt nicht im Vergleich zur KI irgendwie von heute auf morgen da. Ich glaube, es wird vorsichtig gesprochen sicherlich noch ein halbes Jahr bis Jahr dauern, bis viele DIGAs auch gute KI-Funktionalitäten irgendwie sichtbar auch für Patienten haben. Auch wir arbeiten an Produkten jetzt schon, die DIGA-Anwärter sind, die auch bald dann hoffentlich dann als DIGA ins Verzeichnis kommen werden, die auch KI-Funktionen haben. Mhm. Und sobald der Startschuss da ist, sobald eine erste KI-Funktion in einer DIGA drin ist, kann die Weiterentwicklung da auch viel, viel schneller passieren. Es ist halt hier auch wieder das Thema, die Ersten müssen da erstmal vorpreschen, die Ersten müssen erstmal sondieren, was ist möglich, was ist nicht möglich, was erlaubt uns das Gesetz, die Regulatorik, und sobald das durch ist, glaube ich, wird es sehr, sehr schnell auch da vorangehen.
Also muss eigentlich das Gesetz geändert werden?
Offen ausgesprochen, der Rahmen ist da. Es sollte möglich sein, dass wir schneller mit den ganzen Behörden und Ämtern und Instituten zusammenarbeiten können, damit es schneller irgendwie an den Start kommt. Aber ich sag mal, die Möglichkeiten und was wir dürfen, was wir nicht dürfen, das ist geregelt. Das darf natürlich gerne noch ein bisschen netter werden, dass man viel mehr machen kann. Aber grundsätzlich, die Grundideen, die Grundstrukturen sind da, dass man jetzt schon da losgehen kann.
Okay, also die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind da, dass man auch KI in die DIGA einbauen kann, aber in Anführungsstrichen die Prozesse, den Weg, eine DIGA wirklich auf den Markt zu bringen, die sind noch einfach zu lang und zu holprig. Und genau. Das liegt wahrscheinlich eher an menschlichen Faktoren als an anderen Dingen, oder?
Ja, oder generell halt eben Definition, was alles halt wirklich geprüft und stehen muss, bevor auch wirklich ein Produkt dann am Patienten genutzt werden kann. Oder einen Patient selber verwenden darf.
Seht ihr aber da eine Bewegung auf dem Markt, dass da das Bewusstsein dieser Problematik, die ich hier jetzt hier gerade angesprochen habe, die muss doch eigentlich allen klar sein, oder?
Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also ich würde mal behaupten, in der Gesundheitswesen, Digital Health Bubble, in der DIGA-Bubble, alle DIGA-Schüler, die kennen das Problem logischerweise tagtäglich. Mhm. Alle, mit denen sie zu tun haben, denen erzählen sie das auch und wollen auch tatsächlich sehr stark, ne, die ganzen Vereine, Verbände, die kämpfen auch sehr stark dafür, dass es da ja logischerweise auch Bürokratieabbau gibt, dass bestimmte Dinge nochmal verändert werden, beziehungsweise auch Dinge irgendwie nochmal ein bisschen überarbeitet werden an Themen. Und ich würde mal auch behaupten, die Politik und die Institute wissen auch, welche Herausforderungen das sind. Aber ich merke auch jedes Mal, wenn wir mit anderen, wie zum Beispiel Ärztinnen oder Ärzte sprechen, denen ist nicht bewusst, dass der Weiterentwicklungsprozess von DIGAs zum Beispiel auch wirklich eine Herausforderung ist, beziehungsweise da auch wirklich Rahmenbedingungen vorherrschen, die ein bisschen länger dauern, logischerweise als eine andere KI-Tool, die da draußen existieren, die gefühlt jede Woche irgendwie eine neue Version rausbringt.
So ist das, ja. Das können die Kollegen nicht einschätzen und die Patienten erst recht nicht. Definitiv, und genau. Das zu erklären, und wenn ich einem Patienten sage, ja, das ist eine Wirksamkeit dahinter und das wurde nachgewiesen, der Patient hat da wenig, für viele ist das wirklich nicht greifbar und sie können diese Unterschiede nicht verstehen, was da auch an unterschiedlichen Investitionen dahinter steckt, ja.
Aber das haben wir ja jetzt als Problem, während noch die meisten DIGAs gar keine KI-Funktionalitäten haben. Ich glaube, wenn die Ersten es haben werden, dann wird die Diskussion ja, ob KI-Tool oder DIGA hoffentlich dann gar nicht mehr existieren, sondern dann ist es wirklich eine Diskussion, welche KI ist besser und welche qualitativ sicherer, beziehungsweise auch besser für den Patienten, weil geprüfter.
Ja, das wäre auf alle Fälle begrüßenswert. Malte, magst du es noch ergänzen?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir, solange wir die KI noch nicht voll integriert haben, in die DIGAs diese Diskussion weiter haben werden. Da kommen wir gar nicht drum rum. Aber es ist eine Riesenchance für uns insgesamt, dass wir diese ganzen Mechanismen reinnehmen und dann am Ende wieder etwas Evidenzbasiertes haben. Etwas, was durch eine Studie belegt wurde. Und diese Kombination, die führt dann noch dazu, dass die DIGA auch in die Zukunft geht und dass wir sie eben nicht nur in den nächsten 3-4 Jahren als relevant halten, sondern eben auch für die Zukunft, auch auf die nächsten 10 Jahre gesehen. Insofern, da ist echt viel zu tun und wir sind da sowohl dran als auch die anderen. Und das wird, glaube ich, auch noch eine ganz andere Akzeptanz schaffen. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem davon überzeugt, dass auch die DIGA-Hersteller ihren Beitrag leisten müssen, dass den Patienten und auch den Ärzten klar wird, was da eigentlich hintersteckt. Also das, was du erklärst, was du vorhin sagtest mit dem Thema Sicherheit und dass es durch Studien belegt ist, das sind Dinge, diese Aufklärungsarbeit, da reicht es nicht einfach nur, die Ärztinnen und Ärzte zu erreichen, sondern wir müssen auch die Patienten dauerhaft erreichen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir das schaffen und da alle DIGA-Hersteller ihren Beitrag leisten, dann werden die Fragen auch bei den Ärzten vor Ort weniger werden. Und wenn dann in der Zukunft die KI sich integriert, dann haben wir da ganz, ganz andere Möglichkeiten und werden dann eben noch mehr Akzeptanz finden. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass die DIGAs da sind, um zu bleiben und auch in der Zukunft eine entscheidende Rolle für die Versorgung spielen.
Mhm. Ja, ich freue mich, wenn das so kommt, wenn die KI auch in die Liga mit integriert wird, um wirklich dem Patienten einen sicheren Rahmen zu bieten und auch natürlich wirksame Therapien. Ihr zwei habt euch, ihr seid ja mal ganz anders hergekommen. Ihr habt euch jetzt in den letzten 3,5 Jahren ein Feld ausgesucht, was sicherlich mehrere Herausforderungen hat im Vergleich zu anderen Branchen. Ihr macht es aber trotzdem. So Medizinprodukteentwicklung ist sicherlich nochmal eine ganz andere Nummer. Was treibt euch denn da trotzdem an, euch das anzutun?
Das ist ja ganz einfach eigentlich. Wir haben vor ja schon inzwischen 5, 6 Jahren das erste Mal überhaupt zu tun gehabt mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Das war damals für den BKK-Dachverband, haben wir eine Anwendung entwickelt im Bereich BGM. Das war so der erste Einstieg für uns in diese ganze Gesundheitswelt. Und das hat uns schon begeistert und durch einen echten Zufall haben wir dann irgendwann die Pink Coach App entwickeln dürfen, weil mir ein Bekannter sozusagen den Kontakt hergestellt hatte zu der Gründerin. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt dann plötzlich 2 Anwendungen in dem Bereich gemacht hatten und gemerkt haben, wow, da erreichen wir etwas, was Menschen hilft, was nachhaltig hilft. Und wir können einen Unterschied bewirken, obwohl wir selbst keine Mediziner und keine Ärzte sind. Und das hat uns so begeistert, dass wir dann, wie gesagt, entschieden haben vor 3,5 Jahren, wir wollen nur noch das tun. Und das geht so weit, dass unsere Mitarbeitenden teilweise, wenn sie in die Konzeption gehen, hinterher entweder im Dialog mit uns oder schon während des Gesprächs sagen, wow, wenn die Anwendung fertig ist, werde ich sie selber nutzen, weil ich auch betroffen bin. Und das ist natürlich etwas, was uns wahnsinnig begeistert, dass wir sowohl Dinge tun, die dem Team helfen, aber ich sehe es natürlich auch so, irgendwann brauche ich vielleicht selber mal solche Anwendungen, weil mir sonst kein Arzt hilft, weil der Zugang nicht da ist, oder meine Eltern. Und das sind so die Dinge, die uns wahnsinnig motivieren, solche Anwendungen zu entwickeln. Das macht richtig Freude und hat einen riesigen Nutzen. Und wir erreichen Tausende beziehungsweise eher Zehntausende und noch mehr Menschen, denen wir damit helfen können. Insofern, wir stehen voll dahinter und wollen auch nichts anderes mehr machen und nie wieder zurück in die klassische reine App oder Webentwicklung für beliebige Branchen.
Tut einfach auch wahnsinnig gut, irgendwie zu sehen, dass das, was wir tun, auch wirklich ein Mehrwert für die Gesellschaft ist, dass wir merken, es hilft den Menschen, es geht ihnen besser und das ist wirklich etwas, was ganz offen ausgesprochen, aber was ganz anderes ist, als irgendwie vorsichtig formuliert eine Marketing-Webseite, die nur für eine Messe irgendwie mal kurz gemacht worden ist und dann nach einer Woche wieder offline genommen wird, ist auch nett gewesen, wird sicherlich auch seinen Mehrwert gehabt haben, will ich gar nicht bestreiten, aber einfach auch dieses, ich bin ehrlich, diese Rückmeldung auch von Patientinnen auch zu erfahren oder zu bekommen, zu hören, das Produkt hat wirklich geholfen, mir geht's besser, das ist einfach, das sind für mich Gänsehautmomente, die habe ich gerne jeden Tag, um ehrlich zu sein. Und das treibt uns auch wirklich alle an.
Also, da sind wir schon in ein Thema mittendrin. Ihr kriegt diese Rückmeldungen von den Patienten. Das heißt, wie die Entwicklung stattfindet, das finde ich ein hochspannendes Thema. Und ich glaube, auch für den einigen Arzt oder Ärztin ist das auch sicherlich interessant zu erfahren, wie so eine Entwicklung stattfindet. Weil häufig ich von Kollegen höre, na ja, das ist ja so ein Manual, das ist ein Buch, was abgeschrieben ist, ne? Und man muss auch gestehen, bei so manchen Älteren, die hat man auch durchaus diesen Eindruck, dass das so ist. Dann macht man die auf und denkt so, ja, und jetzt, das soll jetzt den Patient halten. Und dann kommen auch Patienten zu mir zurück und sagen, ja, irgendwie hat mich das jetzt nicht so überzeugt. Also die Adhärenz, wie man so schön sagt, oder die Nutzung geht, die Drop-Off-Rate ist sehr schnell und sehr hoch. So, und jetzt brauche ich ein paar Insights an euch, was mich total interessiert. Und wir haben es ja auch schon vorab besprochen, dass man die Entwicklung solcher Tools völlig neue Gesetze haben, besonders was auch sozusagen in der Sekundärprävention, was Erkrankungen angeht. Einerseits möchte man den Patienten nicht die ganze Zeit das Gefühl geben, man wird noch kränker, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil auch das höre ich auch häufig. Ich will mich gar nicht mit auseinandersetzen, weil dann fühle ich mich noch kränker. Also einerseits muss es aufklären, andererseits aber soll es auch Spaß machen oder soll auch inspirieren. Und da den richtigen Ton zu treffen, bedeutet halt einfach mehr, als nur etwas aus einem Buch, Copy-Paste, in eine digitale Form zu gießen. So, was sind für euch, oh Gott, da gibt es sicherlich X-Faktoren, so die wichtigsten Dinge, die zusammenkommen müssen, um einerseits natürlich die Studie positiv zu machen, also Endpunkte zu erreichen, ja, also eine Wirksamkeit zu zeigen. Andererseits dem Patienten, also Symptomlinderung, meistens Symptomlinderung, steht ja im Vordergrund, zu erreichen, aber andererseits auch die Adhärenz zu erreichen und das Produkt so interessant zu gestalten, dass nicht man das zumacht und wieder nach Instagram oder zu TikTok scrollt, sondern bei der Sache bleibt. Und die meisten machen es im Handy. Was sind so eure, ich würde mal sagen, 5 wichtigsten Dinge, die man beachten muss bei der Entwicklung, um das zu schaffen? Oder ist es von Indikation zu Indikation komplett anders? Kann ja auch sein, je nach Zielgruppe. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Seit ein paar Tagen ist der DIGA-Fächer erhältlich im Hochgriffe Verlag erschienen. Und zwar geht es um 77 Impulse für das Arzt-Patienten-Gespräch mit DIGA. Dort habe ich meine Erfahrungen zusammengeschrieben, was funktioniert und was auch nicht funktioniert, wenn wir DIGA mit unseren Patienten in der Praxis wirklich integrieren und implementieren wollen. Ich freue mich über dein Feedback. Und wenn du mehr dazu wissen willst, findest du den Link dazu in den Shownotes. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, also ich kann überlegen, 5, um ehrlich zu sein, für mich sind es am Ende 2 wesentliche Punkte, die irgendwie zu beachten sind, um das ganze Thema irgendwie zu starten und eine gute Adhärenz am Ende zu bekommen. Thema Nummer 1, klar, wir brauchen eine gute Therapie, wir brauchen einen Therapieplan, beziehungsweise eine Leitlinie, an der man sich orientieren kann, um halt auch wirklich dann auch, im Vorwege bewiesener Weise eine Maßnahme zu haben, die man digitalisieren kann und dann optimalerweise nicht einfach nur 1:1 ein Manual rüberkopiert und digitalisiert, sondern auch wirklich dann interpretiert, transferiert und als digitale Lösung angepasst. Das Zweite, und das ist für mich dann, und das ist lustigerweise auch unsere Welt, von der wir kamen, bevor wir in die Gesundheitsbranche irgendwie eingestiegen sind, diese klare zielgruppenfokussierte, nutzerzentrierte Umsetzung von digitalen Lösungen. Und das ist, glaube ich, genau das, was das Thema Adhärenz auch nach oben treibt. Also warum benutzt man lieber TikTok als irgendeine klassische App, die einfach nur irgendwelche Bücher digitalisiert hat, weil es einfach spannender ist, weil man irgendwie gefangen wird, gefesselt wird von den Inhalten. Und das Spannende bei der Medizinproduktentwicklung ist ja eigentlich, Usability ist eine Anforderung. Also es ist eine regulatorische Anforderung, dass man tatsächlich nutzerzentriert vorgeht, dass es eine gute Usability gibt und tatsächlich ja auch Nutzertests durchgeführt werden. Das heißt, man soll eigentlich die Patienten von Anfang an involvieren, prüfen, was sind eigentlich deren Bedürfnisse, was ist deren Problem, was sind deren Begehren, die sie haben, und geht eigentlich in den Dialog während der Umsetzung und der Konzeption tatsächlich, was brauchen sie und wie kann man deren Bedürfnisse lösen. Das scheinen manche, nach Pflicht zu tun und das Notwendigste zu machen. Und wir gehen einfach, weil wir das für uns als Standard haben, um ehrlich zu sein, von Anfang an sofort ganz klar erstmal zu verstehen, was ist denn die Patient Journey gerade? Was ist wirklich der Need? Was ist der Pain, den die tatsächlich haben, die Patienten? Und gucken, wo können wir im Kontext der Therapie, aber auch gleichzeitig tatsächlich als digitale Lösung helfen? Wo können wir ergänzen? Wo füllen wir Lücken, die tatsächlich aktuell die Ärzte oder die Fachärzte irgendwie nicht lösen können, weil sie keine Zeit haben, weil sie die Patienten da nicht mehr erreichen, etc. pp. Wo können wir ergänzend helfen tatsächlich? Und wir zum Beispiel, und das empfehle ich jedem, um ehrlich zu sein, wir gehen halt von Anfang an erstmal in den Dialog. Wir finden heraus, wer ist der Patient? Wie sieht die aktuelle Journey aus? Wir gehen in Interviews. Wir machen relativ viele Umfragen und Interviews mit den Patienten, um wirklich deren Probleme zu verstehen. Und wir fragen nicht direkt heraus, was brauchst du? Da wird man im Zweifel auch Antworten bekommen, aber wir versuchen zwischen den Zeilen herauszufinden, was brauchst du, was du vielleicht noch gar nicht weißt? Wo können wir helfen, was du vielleicht noch gar nicht weißt, wo man helfen könnte, um dir das Leben zu erleichtern, die Schmerzen zu lindern oder auch generell auch bei der Therapiebegleitung zu unterstützen, damit du auch wirklich gesund wirst. Und dann, wenn das Ganze auch noch zusätzlich Spaß macht, weil wir verstehen, was interessiert den Patienten, wie kann man tatsächlich die Kommunikation zwischen der App und dem Patienten irgendwie gestalten, damit der Patient es auch wirklich interessiert liest. Sprich, wie kann man Content gestalten oder die Inhalte oder die Oberfläche gestalten tatsächlich, dann hat man automatisch eine hohe Adhärenz, offen und ehrlich ausgesprochen. Na, also so dieses typische Thema, dass wir haben ein Produkt neulich entwickelt, wo wir wussten, die Zielgruppe, die liest nicht gerne oder die kann auch vielleicht gar nicht gut lesen, weil sie Kinder sind. Ja. Warum dann überhaupt Text in der App haben? Ganz klar auf visuelle Anreize gehen, ganz klar auf Audios gehen, ganz klar nur Videos zeigen. Und auch da, ältere Menschen wollen ja gerne längere Videos sich anschauen und anhören, wo alles erklärt wird. Junge Menschen, die wollen realartig über Instagram oder bei TikTok tatsächlich in kurzen, schnell geschnittenen Videos irgendwie ihre Informationen häppchenweise bekommen. Und genau das versuchen wir herauszufinden für die Patienten, für die Zielgruppe. Und genauso muss eine Oberfläche dann auch gestaltet werden oder die App, damit dann die Adhärenz automatisch passiert, logischerweise.
Super. Ich glaube, das ist Thema, wie konsumieren oder was ist das für eine Zielgruppe und wie konsumieren sie Informationen, lesen, sprechen. Meine Töchter sprechen nur noch mit ihrem Handy. Die tippen da gar nichts mehr. Oder hören oder sehen. Ja, also das ist total wichtig, glaube ich. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich die zukünftigen Liga von den von der ersten Reihe unterscheiden wird, ja.
Das ist auch ein super Beispiel. Ne? Also nicht nur irgendwie, wie werden Informationen, wie wird die Gesundheitskompetenz aufgebaut und Informationen geliefert, sondern andersherum auch, wie wird erwartet, wie der Patient auch Daten eingibt. Was du gerade meintest, deine Kinder sprechen im Prinzip mit der App oder die reden da irgendwie rein.
Ja.
Warum nicht einfach dafür sorgen, wenn es ein Tagebuch geben muss, vom Therapieplan her, von der Funktionalität, muss es immer eingetippt sein? Hat man wirklich Bock? Bock, irgendwie tagebuchartig auf dem Handy irgendwie alles einzutippen? Im Gegenteil, man möchte ja wirklich dann irgendwie im Zweifel als Audioaufnahme einfach nur reinsprechen.
Exakt.
Transkribiert haben, beziehungsweise direkt auch als Audio gespeichert haben. Warum nicht auch einfach Fotos hochladen lassen können, einfach als Tagebuch? Es muss nicht immer klassisch sein, wie man früher denkt. Man hat ein Workbook rechts neben sich liegen, weil man es vom Arzt bekommen hat oder von irgendjemandem. Man schreibt da mit dem Papier irgendwas auf. Digitalisierung muss einfach anders gedacht werden, nicht 1:1, einfach nur so, wie es vorher war. Ne?
Ja, kann ich komplett unterstützen. Und das ist halt auch eine der wichtigen Fragen, die ich halt allen meinen Patienten immer vorab stelle. Wie nutzen sie oder wie kommen sie an ihre Gesundheitsinformation rein? Wie informieren sie sich? Was ist ihr tägliches Verhalten mit ihrem Handy?
Ja.
Und wenn ich dann halt jemanden habe, der nie liest, dem brauche ich keine Diga zum geben, die textlastig ist. Dann ist ja Adhärenz einfach schlecht. So. Und ich glaube, das sind natürlich Erfahrungen jetzt im Laufe der 5 Jahre, die es jetzt gegeben hat, dass wir da viel mehr drauf achten und dass die Identifikation des richtigen Patienten für die richtige Diga unabhängig von der Indikation auch noch ein ganz wesentlicher Faktor ist, der in Zukunft noch mehr mit bedacht werden sollte und bedacht werden muss. Aber neben dieser ganzen Interviewtests, die ihr vorab macht, um sozusagen die Zielgruppe besser zu verstehen, begleiten euch auch die Patienten und auch vielleicht sogar ärztliche Kollegen, die die Leitlinien ja zur Verfügung stellen, die Patienten, während der Produktentwicklung die ganze Zeit. Also seid ihr immer in Loop mit denen im Gespräch, zeigt ihr denen, guck hier mal an, was du entwickelt hast, kannst du da was mit anfangen oder nicht? Macht ihr das?
Ja. Also das gehört für uns immer dazu, das ist für uns eine Grundvoraussetzung. Wir würden nie auf die Idee kommen, einfach nur selber uns Bücher zu schnappen und herauszufinden, wie eine Therapie funktioniert. In der Regel bringen unsere Kunden die Expertise selber als Grundstock schon mit und können uns schon mal so ein bisschen in die Themen mit einführen. Und mit den Kunden stehen wir natürlich auch tagtäglich in Dialog und tauschen uns aus, wie das Ganze funktioniert. Aber ich sag mal, in 9 von 10 unserer Projekte ist es so, dass wir tatsächlich immer Ärzte und Ärztinnen zusätzlich haben als Beirat, als, ich sag mal, Kontaktpersonen, die wir dann auch spezifisch kontaktieren können. Das ist recht unterschiedlich. Auch die interviewen wir logischerweise. Die versuchen wir im Prinzip dann auch andersherum, sobald wir eine Idee haben, eine Produktvision, einen Prototypen haben, abzuholen und uns ganz klar in Gruppenarbeit oder auch teilweise in einzelnen Gesprächen deren Feedback ein, deren Meinung ein, weil wir natürlich deren Expertise brauchen. Die haben die Erfahrung am Patienten, die können in erster Hinsicht eine Einschätzung geben, ob nicht nur die Patienten es vielleicht auch nutzen würden, ihrer Meinung nach, sondern auch tatsächlich, ob die Wirksamkeit auch trotzdem noch erhalten bleibt, logischerweise. Wir interpretieren es. Wir sind so frech und versuchen auch mal ein bisschen Dinge in Standards auszubrechen und zu gucken, wie kann man wirklich die Adhärenz hochhalten. Aber auch genau das muss natürlich dann diskutiert werden, ob wir nicht einen Schritt zu weit gegangen sind und dadurch dann auch die Therapie kaputt gemacht haben vielleicht. Und das können wir nur mit Ärztinnen und Ärzten und Fachkreisen machen tatsächlich, indem sie uns das Feedback geben.
Jetzt mal eine ganz spezielle Frage und ich glaube, das wird auch sicherlich einige ärztliche Kollegen hier interessieren, ist das Tracking, was ja überall immer so beworben wird, dass das so unfassbar wichtig ist zu einer Verhaltensveränderung und so weiter. Ist das seht ihr das immer gesetzt? Muss das überall immer vorkommen?
Also wenn es nach mir geht, könnte man das auch hin und wieder sicherlich mal weglassen als subjektive Meinung. Andersherum, glaube ich, ist es wahnsinnig wertvoll für die Patientinnen auch selbst zu erkennen und zu sehen, wie sich das Krankheitsbild im Laufe der Zeit verändert, vor allem auch mit Nutzung der App logischerweise. Und auch das ist logischerweise etwas, was auch die Ärzte sicherlich interessiert, zu beobachten, wie verhält es sich eigentlich im Laufe der Zeit. Wenn man sich eh nur einmal im Quartal zum Beispiel sieht, würde man vielleicht auch gerne mehr Informationen haben als nur diese zwei Punkte oder Momente, wo man dann Feedback abfragt beim Patienten. Also das Tracking selber hat schon auf verschiedensten Ebenen Mehrwert und offen und ehrlich ausgesprochen, im DIGA-Kontext ist es sogar verpflichtend. Von daher gehört es da rein, so oder so. Aber ich halte es als wichtigen Bestandteil für die Gesundheitskompetenzaufbau, dass die Patienten imstande sind, selbst zu reflektieren, wie hat sich was verändert, auch zu überprüfen durch tagesaktuelle Veränderungen, wodurch sich vielleicht etwas auch besser oder schlechter gestaltet. Und entsprechend finde ich das Tracking am Ende wichtig, aber muss es jedes Mal rein? Das könnte man gerne challengen, wenn es nicht rechtlich verpflichtend wäre.
Andere Frage, die mich auch noch brennend interessiert, auch die Qualität der Reportings aus den unterschiedlichen DIGA. Gibt es in der Bandbreite von bis, und wenn ich dann mit den Kollegen spreche, die sagen immer, oh, nicht noch was ich mir angucken muss, wo ich denen sage, hallo, du guckst ja auch Laborwerte an. Also das kann ja nicht sein, ja. Ich finde, das gehört absolut mit dazu. Die haben dann Angst, dass sie zu viele Datenpunkte bekommen und wo sie dann gar nicht mehr durchsteigen, was in den letzten 3 Monaten alles passiert ist. Malte, oder ich weiß nicht, wer von euch da besser was zu sagen kann. Was haltet ihr davon und wie glaubt ihr, muss sich auch dieses Reporting in Zukunft verändern? Der Wunsch der Anbindung an der EPA ist ja da. Das soll ja auch jetzt sukzessive umgesetzt werden. Aber wie soll sowas aussehen? Ich wünschte mir auch da von einer KI eine Zusammenfassung dieses Reports über meinen Patienten, was der in der DIGA in den letzten 3 Monaten gemacht hat. Das wäre mein Traum. Oh Gott, du Malte, schließ die Augen.
Überhaupt nicht. Also ich bin da ganz bei dir. Also ja, auf jeden Fall.
Also das hätte ich gerne und ich hätte natürlich, wenn ich mal wünscht mir was spielen dürfte, hätte ich auch gerne bitte eine KI-generierte Vorab-Empfehlung, welche Liga zu welchem Patiententypus am besten passt, weil ich bin mir sicher, dass das auch kein Arzt übernehmen müsste, sondern dass das auch unfassbar, dass man da auch Regeln und Systeme finden könnte, wie man in DIGA mit Patienten matcht. So, das automatisiert schon in meinem PVS-System schon aufploppt. Ich gebe die Diagnose, was weiß ich, Depression oder Rheuma an und plupp kommt es hoch. Die Anwendung haben wir, denn Patient ist jemand, der erliest, dann nimmst du mal lieber die. So, oh, das wäre doch ein Traum, oder?
Alexandra, ich bin überzeugt davon, dass wir bestimmt in einem Jahr nochmal zusammensitzen und irgendwie hier vielleicht sprechen und vielleicht haben sich ja manche Wünsche auch erfüllt.
Okay, ich weiß von nichts, aber ich wünsche mir mal so ein paar Dinge.
Weil da bist du aber nicht alleine mit dem Wunsch, das wissen wir inzwischen.
Ja,
also das ist das Schöne an der Sache und gerade diese KI dort an diesen Stellen überall zu integrieren, würde uns allen so wahnsinnig viel helfen. Also das ist sensationell. Und das ein oder andere passiert sicherlich im Hintergrund.
Aha, okay. Ihr lächelt so vorsichtig. Also ich bin gespannt und mit freudiger Erwartung, was denn da in diese Richtung kommen wird. Aber ihr habt es verstanden. Also Malte, vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen.
Also definitiv. Also das Erste ist ja, die Reports, die müssen so sein, dass der Arzt das so lesen kann wie die Blutwerte. Weil das ist ja das Problem. Exakt. Es bringt ja nichts, wenn wir da irgendwas raushauen, was nicht standardisiert ist und was überhaupt nicht verständlich ist und nicht den Nutzen mit sich bringt. Insofern, das ist noch eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das deutlich besser wird, als es heute der Fall ist. Also da sind wir dran und wir sorgen halt auch dafür bei den Anwendungen, die wir entwickeln, dass die Informationen erstmal besser aufbereitet sind. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass diese eben zentral zur Verfügung gestellt werden. Weil das ist ja das Drama. Eigentlich braucht der Arzt das genauso in seiner Krankenakte wie alle anderen Informationen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der jetzt noch zu erledigen ist an vielen Stellen. Und auf der anderen Seite gerade diese Möglichkeit, dass ein Arzt klar eine Empfehlung bekommt, wenn er Symptome oder Themen bei einem Patienten hat, dass er genau weiß, was kann er denn jetzt hier mit anbringen, das ist enorm wichtig. Also das ist dann auch die Zukunft.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich von meinem Patienten kein Feedback bekomme, dann vergesse ich die DIGA. Ja, dann denke ich nicht mehr dran. Und dann frage ich mich auch irgendwann als Arzt, ja, wozu soll ich das eigentlich verschreiben? Weil ich sehe auch wo ist denn jetzt der Mehrwert? Und ich habe das ja schon, oder ich nutze es halt immer mal wieder, wenn es möglich ist, ziehe ich da heraus Erkenntnisse für weitere Diagnostik oder auch therapeutische Schritte. Ja, also wenn mein Patient sozusagen ganz anders scored als das, was er mir in der Praxis präsentiert, ist das eine total wichtige Information, die für mich hilfreich ist. Und der Patient findet es ja auch gut, ne, wenn er sozusagen da was liefern kann. Und ich glaube, da sind auch wiederum wir Ärzte gefordert, das auch viel besser noch zu kommunizieren. Und deswegen kann ich das nur bestätigen, dass da noch viel mehr Aufklärungsarbeit stattfinden darf, als dass es bislang war. Ne?
Aber das ist ein schöner Punkt, andersherum tatsächlich, weil ja, wir haben schon öfter auch die Reports von Ärzten sich anschauen lassen und Feedback bekommen, dass ihnen bestimmte Werte fehlen teilweise, die sie gerne noch mit drin haben möchten, die eine DIGA liefert. Aber auch dieses voll integrierte, das ist ja sowieso ein Thema, was auf verschiedensten Ebenen ja eh auch angegangen wird, aber grundsätzlich Malte, was du gerade meintest mit diesen, muss ich am Ende auch so anfühlen wie andere Reports, die Ärzte und Ärztinnen irgendwie vor sich haben, sei es Laborwerte. Ganz offen und ehrlich, das Feedback habe ich in allen Interviews, die ich mit Ärzten gemacht habe, zu Reports noch nie erhalten. Und um ehrlich zu sein, ist es mir jetzt so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, zu sagen, okay, ja klar, eigentlich macht das Sinn, auch für die Ärzte die Oberfläche anders zu gestalten von solchen Reports. Nehme ich jetzt mit, habe ich mir nebenbei aufgeschrieben. Gerne weitere solches Feedback tatsächlich, weil dadurch können wir tatsächlich es definitiv auch besser und zugänglicher für Ärzte machen.
Also jetzt mache ich mal kurz Eigenwerbung. Am 11. November, glaube ich, kommt mein Kartenfächer raus, wo ich das genau mit diesen Laborwerten beschreibe und die Kollegen darauf hinweise, diese Reports zu nutzen. Aber ja, finde ich. Ja, bitte? Ja, ich schenke euch eins.
Ach.
Ja, also nee, ja, finde ich total wichtig, weil ich sag immer, DIGA ist keine Einbahnstraße, auch na klar, wenn sie so gestaltet worden ist, aber solange wir sie verschreiben sollen, brauchen wir auch einen Austausch und es braucht ein Feedback und ich kann aus der klinischen Erfahrung sagen, ein Patient, der nicht von mir als Arzt ein Feedback bekommt, er wird auch nicht dranbleiben. Also sie müssen spüren, dass ich wirklich dahinter stehe, dass ich davon überzeugt bin und das mit ihm verfolge. Das muss nicht ständig sein, ne? Aber er muss wissen, ich habe ein Auge drauf und ich muss es auch mit dokumentieren, genauso wie ich eine Medikation dokumentiere. So. Ja.
Also tatsächlich, wir würden uns, glaube ich, wir und auch viele andere Digasteller würden sich sehr freuen, wenn auch direktes Feedback von Ärztinnen und Ärzten kommt, vor allem wenn die tatsächlich eine Diga schon mal verschrieben haben. Bei dir weiß ich, Alexander, dass du es tust, ne, so ist es nicht, aber ich glaube, es gibt da draußen deutlich mehr Ärztinnen, die wertvolles Feedback haben, wie sie das Produkt besser verwenden könnten oder was sie von Patienten erfahren haben, was vielleicht bei den Digastellern gar nicht immer ankommt tatsächlich und oder wie man das Ganze auch besser in die Versorgung mit reinbekommt. Also kleiner Aufruf, ich bin sehr interessiert an Feedbacks tatsächlich, was solche Themen angeht, weil uns das nur helfen kann, eine DIGA in Zukunft noch besser zu machen.
Also Feedbacks von Ärzten, die sagen, warum hat Patient aufgehört, warum hat er weitergemacht, wo hat es gehakt und so.
Oder warum die Idee da war, eine DIGA zu verschreiben und es dann doch nicht gemacht worden ist. Also klar, es ist ein Aufwand, würde ich gar nicht bestreiten, dass man uns eine Mail schreibt oder uns anruft, aber die Grundidee, dass eine DIGA in die Versorgung fest integriert sein sollte, ist da und ich bin auch überzeugt davon, dass es passieren wird. Und umso schneller das passiert, umso besser. Und ich glaube, schneller passiert es, wenn wir mehr Feedback haben, um ehrlich zu sein, was wir noch zu verändern haben. Wir haben unsere Sicht, wir haben die Sicht der DIGA-Hersteller. Mhm. Wir haben das, was wir in den Interviews erfahren, durch Patienten und von Ärzten, aber wir nehmen gerne mehr tatsächlich.
Mhm. Naja, vielleicht kann ich kurz darauf antworten, ne? Also ich meine, ich kenne dieses Produkt schon seit 8-9 Jahre. Und auch mir passiert es, dass ich es schlichtweg vergesse. Ja, also das ist, ich sitze da und dann bin ich mit dem Patienten und dann geht der raus und ich so, So, und woran liegt das? Woran liegt das? Wir sind sozialisiert mit Medikationsverschreibung, mit den Rezepten. Das ploppt sofort auf. Okay, in meinem PVS-System sehe ich sogar schon das DIGA-Rezept. Das wird da sogar angezeigt, immerhin. Das ist schon mal ein visueller Reiz, den ich da habe. Aber ich sage halt, es ist halt was nicht physisches und wir brauchen immer eine Kombination Wir brauchen was Physisches, was uns daran erinnert. Deswegen auch mein Kartenset, das daran erinnert. In Zukunft, wenn das dann auf dem Tisch der Kollegen liegt. Aber nein, Spaß beiseite. Das ist das, warum wir es vergessen, weil es ist noch nicht im Fleisch und Blut übergegangen. Ne? Und dann braucht man immer wieder Reize, sich selbst daran zu erinnern. Und ich hatte das vor kurzem jetzt bei einigen Patienten mit ADHS, wo ich dachte im Vorwege, oh, das mache ich unbedingt, da waren die da, dann gingen sie und dachte ich so, ach Mist, da war doch was, ja. So, und ich glaube, da brauchst du mehr Erinnerungshilfen. Und das ist gar nicht immer böswillig gemeint, ja, von den Kollegen, sondern einfach noch nicht in die Routine übergegangen. Und da brauchen wir mehr Übung, ne? Und Trainings. Genau. Ja, okay, soweit an diesem Punkt. Also erstmal danke in die Einblicke und ich hoffe, dass jetzt einfach noch mal ein bisschen klarer geworden ist, wie auch so eine Entwicklung stattfindet. Gibt es noch einen Punkt in der Entwicklung? Also so wie ich verstanden habe, nimmt die Usability oder das UX-Design eine unfassbar große Rolle ein. Dann die Patientenperspektive, die Fachperspektive der Ärztinnen und Ärzte oder auch anderer Menschen im Versorgungssystem. Was gibt's noch irgendeinen Punkt, der noch eine Rolle spielt, den wir hier noch nicht angesprochen haben, den ihr ganz für relevant haltet?
Also ich sag mal, das ist ja jetzt auch unsere Domäne, fairerweise gesagt, eine gute Softwareentwicklung, eine gute IT-Sicherheit, Datenschutz, das haben wir eingangs zwar mal erwähnt gehabt, aber das ist natürlich definitiv ein Kernelement einer guten DIGA, logischerweise, dass das auf jeden Fall auch stehen muss. Genau, Content hatten wir schon erwähnt gehabt. Ich muss mir überlegen, Walter, fällt dir noch was ein?
Gut, am Ende müssen wir halt sicherstellen, dass das, was wir dort tun, auch hinterher über eine Studie belegt werden kann. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in diesem gesamten Prozess immer im Hinterkopf haben, wir müssen das wirklich durch die Studie belegen. Und das dürfen wir nicht zur Seite schieben, weil das ist der entscheidende Punkt am Ende. Sonst wird halt sehr viel Geld investiert in ein Produkt, was am Ende nicht durch die Studie kommt und nicht durch die Zulassung vom BfArM. Und das ist natürlich wirklich tragisch. Also insofern ist das eine Sache, die bei uns immer von Anfang an mitschwingt. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist so ein Punkt, diese Kombination aus den Dingen, die gerade genannt wurden. Da muss man die richtige Menge der einzelnen Komponenten finden. Und was für uns wirklich der wichtigste Punkt ist, immer diejenigen einbinden, die es betrifft. Und immer abhängig von der Zielgruppe dann auch die Content-Präsentation zu machen. Also wir entwickeln zum Beispiel gerade mehrere Digas auch für Kinder. Und da unterscheiden wir in kleinere Kinder. Wir haben Jugendliche und junge Erwachsene in verschiedenen Themen, so, und bis hin zu der Altersgruppe 65 plus. Also insofern, die Anwendungen, die wir heute entwickeln, die sind wirklich von klein bis groß, von alt bis jung. Und da müssen wir jedes Mal individuell überlegen, wie wir hier den Content produzieren. Und nur mal als Beispiel bei der App, wo es um die Begleitung einer Hüft-OP geht, das wird zwar keine DIGA, aber es ist ein digitales Medizinprodukt. Dort ist es so, dass die Übungen von einer etwa 80-Jährigen vorgemacht werden und nicht von einer 40-Jährigen. Und das sind so die kleinen Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind.
Ja, das wäre ja auch völlig verrückt, ne? Also da würde ich das so Ding sofort in die Ecke tun, wenn ich mich mit diesem Role Model da in dieser Anwendung nicht identifizieren könnte, ne?
Genau, richtig. So, ja.
Was ist denn, wenn jetzt mal so zum, wenn wir zum Ende kommen, hier jetzt ärztliche Kollegen zu hören, die sind ja in ihren Fächern, die haben wahnsinnig viel klinische Erfahrung, aber auch viele Kollegen, die in den Universitäten forschen und da Lücken sehen und einen Bedarf sehen, wo digitale Lösungen eine Hilfe sein könnten und sagen, wir wollen eine DIGA entwickeln, wie fangen wir eigentlich an? Ne? Wir haben ja schon immer mal wieder dieses Thema gehabt in der Vergangenheit. Was würdet ihr raten? Redet ihr noch mit denen? Oder was sind so die wichtigsten Voraussetzungen, wenn man die Idee hat? Idee ist ja noch keine DIGA. Wie sollten die vorgehen? Können die sich bei euch melden?
Also das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Jeder, der eine Idee für so ein Produkt hat, sollte sich bei uns melden. Es gibt natürlich Situationen, in denen wir dann relativ schnell in einem Gespräch feststellen, das wird nichts werden, weil es nicht funktionieren kann. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass da ein Potenzial hintersteckt. Und dann kümmern wir uns natürlich auch mit den Ärzten und Ärzten darum, dann erstmal überhaupt das Konzept zu erstellen und zu gestalten. Und wenn es dann weitergeht und das auch Anklang findet, und das ist ganz interessant, das gibt es ja auch im klinischen Umfeld, da gibt es ja noch teilweise Forschungsgruppen, die sozusagen diese Themen angehen und da eben schon erste kleine Studien gemacht haben, mit denen sie auch belegt haben, dass das funktioniert, dann ist genau der richtige Moment, zu uns zu kommen. Dann gehen wir dort in die Details und Manchmal gibt es die Möglichkeiten, sowohl für Startups als auch wenn es aus den Kliniken herauskommt, dass die selber eine Finanzierung schon auf die Beine gestellt haben. Und in anderen Fällen helfen wir denen dann auch über zum Beispiel Business Angels oder die ein oder andere Förderung, die wir schon kennen, die wir auch in anderen Projekten schon eingesetzt haben, dann eben das auch mit auf die Beine zu stellen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben viele Ärztinnen und Ärzte, die im Grunde genommen sehr in ihrem Fach richtig, richtig gut sind, aber die das drumherum natürlich nicht kennen und nicht wissen, was da auf sie zukommt. Ja. Und da beraten wir sie in der gesamten Thematik von wirklich der Idee bis zum fertigen Produkt. Und da wir als Hersteller jetzt auch so ein bisschen fungieren, weil wir in einem der Startups auch beteiligt sind, wo es eine DIGA wird, kennen wir inzwischen natürlich auch den gesamten Prozess. Also nicht mehr nur den technischen Part, den wir normalerweise abdecken und den konzeptionellen Part, sondern inzwischen auch wirklich ab dem Moment, wo die Idee geboren ist, über alle verschiedenen Etappen hinweg, können wir natürlich da unsere Erfahrung mit reinbringen. Insofern geben wir diesen Mehrwert natürlich auch sehr, sehr gerne auch sowohl an Startups oder auch Pharmakunden gerne weiter und unterstützen dabei wirklich den gesamten Prozess zu realisieren.
Aber im Grunde genommen, was ausreicht, ist, man weiß, es gibt eine Versorgungslücke, ein Problem tatsächlich, wo ein Patient noch nicht perfekt betreut ist oder wo irgendwas nicht sauber funktioniert. Man hat zumindest die Vermutung, dass eine digitale Lösung, die Digitalisierung in dem Kontext helfen kann. Und das ist das, was wir brauchen an Informationen. Und dann können wir gemeinsam tatsächlich eine Produktvision erstellen und schaffen, um dann zu prüfen, ist das wirklich dann auch etwas, was auf dem Markt funktionieren kann. Mehr braucht es tatsächlich nicht in der Regel.
Ja. Und aber, wie ich Malte verstanden habe, wenn schon welche kommen, die sogar schon eine Studie haben und nachgewiesen haben, ja, das funktioniert, dann ist ja noch besser. Das ist ja schon sozusagen definitiv ein Proof, ne, ein Beweis dafür. Oh, da ist eine Markt, also da ist eine Marktlücke. Die haben das zwar jetzt im klinisch, im wissenschaftlichen Umfeld getestet, aber auch es so funktioniert. Es funktioniert oder wir haben selbst da irgendwas zusammengebastelt an einfacher Lösung und dann kann man das weiterentwickeln.
Ja,
das beschleunigt definitiv den Prozess, wenn man dann nicht bei Null anfangen muss offensichtlich, sondern vielleicht dann schon ein paar Schritte weiter sein kann. Ne?
Ja, okay. Okay, und wann sollte man es auf alle Fälle besser lassen? Jetzt mal so, wo sagt ihr bei manchen, wo so, oh nee, lass mal lieber, gibt's das auch?
Tatsächlich relativ selten. Ja. In den meisten Fällen ist es so, dass wir sagen, da können wir was mit anfangen. Mhm. Was wir immer denen immer gleich am Anfang sagen, es bedeutet auch für die Ärztinnen und Ärzte viel Arbeit. Und das ist ein Punkt, das muss jedem bewusst sein, das ist nicht mit 3 Stunden die Woche getan, sondern klar, die technische Umsetzung, die konzeptionelle Umsetzung liegt bei uns, Regulatorik und Studie bei Partnern von uns. Diejenigen, die das anzetteln, in Anführungsstrichen, die haben richtig zu tun. Das ist wirklich viel Arbeit. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es manchmal scheitert. Weil die sagen, ja, ich bin so gerne drin in meinem Fachthema, ich möchte gar nicht so viel Zeit investieren. Ich gebe euch das Thema, macht mal. Hm. Und dann sagen wir, und das ist der Hauptgrund, dann sagen wir, das können wir nicht. Wir brauchen das Know-how, wir brauchen diese Fachlichkeit und das können wir nicht übernehmen. Und das wollen wir auch nicht, weil dann wird es zu kompliziert.
Ja, völlig verständlich und aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Und ich hoffe, das wurde jetzt in unserem Gespräch nochmal sehr deutlich. Erstmal vielen Dank bis an diese Stelle. Was da alles hintersteckt, also ich sage immer gerne, ich mache immer so gerne ein bisschen auch die Blackbox der Entwicklung auf, um deutlich zu machen, dass das halt einfach nicht mehr nur mal so schnell dahin entwickelt worden ist oder nicht einfach nur so ein AI-Bot ist, der einen dann nur nette Sachen erzählt, die man hören möchte. Und dass man das vielleicht dann auch seinen Patienten noch besser vermitteln kann und transportieren kann, das wäre natürlich sehr wichtig. Gibt zum Ende noch irgendein Thema, irgendeinen Gedanken, den ihr gerne hier als Appell den unseren Zuhörern oder Zuschauern mitgeben möchtet?
Auf jeden Fall muss man ja gucken, wir haben ja unterschiedliche Hörer bei dir im Podcast.
Ja, doch, ich glaube schon.
Wenn es an die Ärztinnen und Ärzte geht, dann möchte ich da noch explizit nochmal aufrufen, wenn sie Themen haben, die potenziell auch digital helfen können, weil dann eben auch mehr Patienten versorgt werden können, weil die Versorgung eben auch anders dann funktioniert und es mehr Möglichkeiten gibt, dann sollen sie sich gerne bei uns melden, um das einmal zu verifizieren. Das kostet auch nichts. Da können sie einfach tatsächlich mit uns mal ins Gespräch gehen. Und ansonsten der Appell an diejenigen, die eben aus der Patientensicht kommen, bitte schaut euch an, welche DIGAs es schon für eure Themen gibt und schaut sie euch dann an und sprecht mit euren Ärzten, ob ihr sie nutzen dürft und könnt, weil das hat den Effekt, dass auch die Ärztinnen und Ärzte sich vielleicht damit beschäftigen und auch dann vielleicht häufiger diese Anwendung auch in Betracht ziehen und damit eben einfach dieses Angebot genutzt wird und auch existiert und sich weiterentwickelt. Insofern finde ich, beide Seiten sollten sich mit dem Thema intensiv beschäftigen. Und auf der anderen Seite natürlich, die Digihersteller müssen es weiter in die Welt raustragen. Das gehört dann einfach mit dazu.
Mhm. Ja, vielen Dank, Malte. Hoswin.
Malte hat schon so viele gute Worte gesagt. Vielleicht zusammenfassend, ich freue mich, wenn wir alle das Thema vorantreiben. Digitalisierung im Gesundheitswesen ist wichtig, ist definitiv nicht nur die Zukunft, sondern wir sind gestartet in dieser Zukunft. Wir können es alle aktuell noch mitgestalten, dass wir auch wirklich alle was davon haben.
Vielen, vielen Dank. Dem füge ich auch nichts hinzu. Ich nehme euch bei Wort nächstes Jahr.
Gerne.
Und dann schneiden wir hier diesen Teil rein und dann mal gucken, ob wie nennt sich das, die Zauberkugel oder die gute Fee mir das gebracht hat, was ich mir wünsche.
Wir müssen uns beeilen.
Ich danke euch für hier Wort und Rede und für eure Offenheit und eure Transparenz. Hat mich wieder sehr gefreut, dass wir hier zusammengekommen sind und wir hören uns, sehen uns spätestens ein Jahr wieder. Danke
dir. Vielen Dank für die Möglichkeit. Bis bald.
Dankeschön.